Ich folge den Anweisungen, einen Kaffee zu machen, denn es ist mein Job als Praktikant. Ich folge einer Serie, ja, auf Netflix. Ob ich es will? Ich folge den Worten eines Interviewpartners. Ich folge den Worten meiner Chefin. Ich folge meiner Oma auf Instagram. Ich folge meinem Hund, wenn er mit mir Gassi geht. Ich folge einem Gespräch einen Tisch weiter. Ich folge mit meinem Blick einer Fliege, die ich gleich zerklatschen werde. Diesmal wirklich. Ich folge meinem Hunger. Ich folge dem Aufploppen von zig Kommentaren unter meinen Twitter-Post. Ich folge einer Einladung zum BDSM-Stammtisch. Ich folge dem Rat meiner Nachbarin. Ich folge den märchenhaften Geschichten eines Freundes. Ich folge Gott. Ich folge meiner eigenen Wahrheit. Ich folge einem Lied in den Schlaf. Ich folge irgendeinen Sinn. Ich folge Geräuschen, die ich nicht zuordnen kann. Ich folge einem Hilferuf. Ich folge den Anweisungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Ich folge Schönheitsidealen. Ich folge der Angst. Ich folge meinen Gedanken und denen der anderen. Ich folge dem kritischen Feedback. Ich folge meinem Gefühl. Ich folge meiner Tanzpartnerin beim Salsa. Ich folge und folge und folge und folge und folge und folge und folge, folge, folge und folge und folge und folge und folge. Und du folgst mir. Wie wollen wir führen und folgen als Generation Y? Diese Frage macht mich ehrfürchtig. Es betrifft mich im tiefsten Inneren. Es betrifft, wie wir mit uns und anderen Menschen umgehen und in welcher Welt wir leben wollen. Und es macht deutlich, wie wir uns selbst und anderen Menschen begegnen. Auf Augenhöhe oder lieber auf Distanz. Mit 4 InterviewpartnerInnen der Generation Y habe ich zuallererst über die Frage sinniert, was nun das Gegenstück vom Folgen eigentlich bedeutet. Was heißt, meint, führen?
Hallo, ich bin Linda. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin ja Wissenschaftlerin. Ich forsche im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion. Als erstes kommt mir da tatsächlich die Arbeitswelt in den Sinn. Im zweiten Schritt denke ich aber, dass das in jeder Situation auftauchen kann zwischen Menschen oder auch überall da, wo Menschen über Medien auch kommunizieren. Führen ist am Ende für mich etwas, wo jemand jemanden irgendwo hinleitet oder irgendwo durchleitet. Erstmal unabhängig davon, ob es jetzt einen Zwang gibt, dem zu folgen oder nicht. Also sprich, das kann zum einen sein, wenn es jetzt eine Hierarchie oder irgendwas gibt, wo es kann es jemand sein, der einfach einen Weg vorgibt oder ein bestimmtes Vorgehen in einem Projekt vorgibt, so wie der Chef es vielleicht seinen Mitarbeitern vermittelt. Es kann aber durchaus sein, wenn ich einfach einer Freundin Hilfestellung gebe oder so. Da gibt es ja dann keinen Zwang, dem zu folgen.
Ganz allgemein ist schon gar nicht so einfach, weil Führen von Selbstführung bis Fremdführung ganz unterschiedliche Aspekte beinhaltet. Häufig würde es so definiert, dass bei Führung es darum geht, ein übergeordnetes Ziel zu haben und in die Richtung sich zu bewegen. Entweder für sich selbst oder eben auch in Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie jetzt vielleicht in einem klassischen hierarchischen Kontext.
Zuletzt hörten Sie Lena Sanje-Güngör. Sie ist Abgeordnete im Thüringer Landtag für die Linksfraktion. Dort ist sie arbeits- und gewerkschaftspolitische Sprecherin. Und außerdem war sie auch ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Projekt Führungsethik in Jena. Auch eine spannende Perspektive auf das Thema Führen und Folgen hat Tara, 29 Jahre alt. Sie ist Augenoptikerin und nebenbei Sexarbeitende in einem Studio. Führen und Folgen ist, könnte man so sagen, der Angelpunkt ihrer zweiten Arbeit.
Na, aktuell ist er nicht so viel wegen Corona. Mhm. Da beschäftige ich mich eher so damit, wie ich mich selber vielleicht auch führen kann. Also weil ich bin schon Mensch, irgendwie Regeln und Ordnung so ein bisschen brauche und dann schreibe ich sie mir halt selber. Mhm. Ansonsten, wenn es bald wieder losgeht, in meiner Arbeit als Sexarbeiter hat Führen natürlich eine ganz große Rolle, weil ich als Sklavin unterwegs bin und da häufiger geführt werden will, vielleicht. Wobei es den meinen Gästen auch nicht unbedingt gelingt und ich sie dabei führe, mich zu führen.
Ich selbst habe noch nie geführt, außer einmal beim Bund. Da waren wir auf irgendeiner Fortbildung und dann standen halt alle draußen. Ich war dann noch so ein Rekrut und dann durfte ich mal alle in die Kantine führen. Das war auch spannend, weil also ich war erst in der Nähe von einem Vorgesetzten, der ist dann zu mir gekommen und meinte so, ja, nimm mal jetzt alle mit und pack mal alle in die Kantine. Und dann stelle ich mich halt vor die versammelte Mannschaft und die wussten ja nicht, dass ich diesen Auftrag gekriegt habe. Und dann stellst du dich halt in so einem Stillgestanden und dann spreche ich halt vor 60 Leuten dann auf einmal und gebe da Befehle, obwohl ich ja eigentlich aufgrund meines Dienstgrades gar nicht dazu befugt wäre. Die waren ja alle Rekruten. Die gucken mich dann alle so an, so, ja, verarscht uns jetzt oder meinst du das jetzt ernst und so. Also ich musste dann quasi erstmal überzeugen, dass ich jetzt gerade die Führungskraft tatsächlich bin, offiziell.
Ich glaube, dass sie achtsam führt, also dass sie jetzt nicht einfach nur ihren Willen durchsetzt, weil das gefällt dem Führenden, sondern dass er halt immer achtet, ja, wie geht's jetzt derjenigen auch und kann ich noch einen Schritt weiter oder lieber einen Schritt zurück, muss ich vielleicht auch mal Nähe geben oder so, also einfach so ein bisschen Verantwortungsgefühl.
Ich glaube, für mich persönlich wird gute Führung ausmachen, dass ich bei Arbeitsprozessen und bei Arbeitsaufgaben nachvollziehen kann, welchem Ziel die zugehörig sind. Also eben nicht das Gefühl, einfach nur so Sachen zu erledigen oder abarbeiten zu müssen, sondern nachzuvollziehen, in welche Ausrichtung geht das jetzt gerade, mit welchem Hintergrund, mit welcher Motivation soll ich meine Kraft und meine Energie sozusagen in diese Richtung stecken. Und ich glaube, das hat viel mit mit einem Engagement von der Führungskraft natürlich zu tun, dass ich mich mitgenommen fühle auf einem Weg und auch mit einer gewissen Transparenz, dass ich eine Beteiligung erfahre und dabei dann auch die Gelegenheit habe, die Einschätzung, die einzelnen Leute im Team haben, mit einzubringen.
Zum einen mal Respekt, irgendwie beidseitiger Respekt und eine gewisse Konsistenz auch. Und eine gewisse Kompetenz einfach. Also auch, dass man weiß, okay, das, was ich jetzt machen soll, hat auch fachlich, ist es sinnvoll zum Beispiel. Ne? Also es reicht dann nicht einfach nur, okay, du machst es jetzt, sondern dann muss man dann schon ein bisschen detaillierter, klare Rahmen geben. Ich hatte zum Beispiel mal einen Vorgesetzten, also einen Chef, der war auch so ein richtiger Chef. Das war so eine kleine Beratungsfirma, das waren nicht viele Leute, die da gearbeitet haben und dann gab es halt, also ich war direkt bei einem der Gesellschafter, also der war direkt mein Chef. Und der war halt so ein bisschen, ja, eine spannende Persönlichkeit und war dann auch krank und so und hat mir dann irgendwelche Aufgaben gegeben. Dann habe ich das halt angefangen zu machen und dann hat er mir am nächsten Tag eine andere, genau gegenteilige Aufgabe gegeben und das, was ich davor gemacht habe, das war eigentlich obsolet dadurch wieder. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, einfach die Sachen nicht mehr zu machen, die er mir aufgetragen hat, sondern erst mal abzuwarten, okay, mal gucken, ob das nächste Mal nochmal kommt. Und wenn es dann 2-3 Mal kamen, diese Ideen von ihnen und so, dann habe ich es dann auch wirklich gemacht. Aber das wäre ein Beispiel dafür, für Befehle erstmal nicht einzuhalten. Also Befehl war es ja nicht, das war ja in der freien Wirtschaft, aber eine Aufgabe und so weiter. Und das sei dann auch keine Führungskompetenz, wenn man dann einfach nur so willkürlich Sachen reinschmeißt und dann auch willkürlich die Gemütslage ist.
Aktuell ist Louis Junior Berater in einem Unternehmen. Doch beim Bund ist es sogar Pflicht, den Befehlen einer Offizierin oder eines Offiziers zu folgen, meint Louis. Ansonsten könnte man sogar dafür belangt werden. Mit einer Führungsposition, egal ob in der Politik, Sexarbeit, Wissenschaft oder beim Bund, steigt im jeden Fall die Macht und auch die Verantwortung.
Wenn wir uns angucken, wie viele physische und psychische Krankheiten auch mit dem Arbeitsplatz zu tun haben und wie häufig Arbeitsbedingungen eben nicht so sind, dass man gesund in ihnen bleiben kann, dann zeigt sich das ja schon sehr konkret, wie das auch für die einzelne Arbeitnehmerin oder den einzelnen Arbeitnehmer dann ein Aspekt von geführt werden ist, auf den es ganz tatsächlich ankommt. Und ich glaube, nach, was ist es jetzt, 22 Monaten Pandemie, ist das vielleicht auch ein Aspekt, der für viele in den Vordergrund geraten ist, wo wir vielleicht vorher gar nicht mehr so den Fokus in der öffentlichen Wahrnehmung drauf hatten und der einfach ja ganz doll relevant geworden ist bei der Frage, wie kann ich am Arbeitsplatz mich schützen, wie kann ich am Arbeitsplatz auch andere schützen, was die eigene Gesundheit angeht. Das kann in einem wirtschaftlichen Kontext sein, es kann in einem wissenschaftlichen Kontext sein, es kann in einem politischen Kontext sein, dass man irgendwann damit konfrontiert ist, ja nicht nur sich selbst am Arbeitsplatz zu führen, sondern eben auch Verantwortung und eben auch Führungsverantwortung für andere Personen zu übernehmen. Und ich glaube, dass das ein ganz spannender Punkt ist, weil wir ja strukturell gar nicht immer darauf vorbereitet werden, Führungskraft zu werden, sondern sich das durch andere Aufgaben ergibt, dass man Führungsverantwortung sozusagen zusätzlich dazu bekommt. Und ich glaube, das ist was, was ich sehr, sehr spannend finde. Und gerade im politischen Kontext ist ja die Frage, wie führe ich oder wie werde ich geführt, auch eine ganz wesentliche, wenn wir uns angucken, wie ist zum Beispiel ein Arbeitsmarkt aufgebaut, inwiefern gibt es, wir sehen aktuell einen sehr, sehr hohen Fachkräftebedarf. Also wir haben ja die Ausgangslage, dass Bewerberinnen und Bewerber entscheiden können, wohin gehe ich, weil die Angebotsdichte so hoch ist. Und ich glaube schon, dass die Frage, welche beispielsweise Unternehmenskultur lebe ich und stelle ich da, für viele Bewerberinnen und Bewerber ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und die Hoffnung ist dabei natürlich, dass es eben nicht nur um den schicken Marketing-Text auf der Homepage oder im Bewerbungsgespräch geht, sondern natürlich auch um die Hard Facts. Also beispielsweise gibt es betriebliche Mitbestimmung, ja oder nein? Gibt es Tarifbindungen, ja oder nein? Weil das eben alles zu einem Organisationsaufbau dazugehört und wesentlich ist für die Frage, wie werde ich dort arbeiten?
Ja, im Prinzip muss eine Führungskraft mir die Umstände so bauen, dass ich am optimalsten arbeiten kann und mich fordern und fördern, so abgedroschen, wie das klingt, aber im Prinzip mir den Rücken frei halten von außen und nach innen hin halt schon dann ansprechen, was nicht so gut läuft, was gut läuft, wo ich Verbesserungen machen muss, aber mir dann auch die Möglichkeit geben, mich zu verbessern. Also dann zum Beispiel irgendwelche Schulungen oder sowas überlegen oder solche Sachen ansprechen und halt ne, nach außen hin immer loben und nach innen halt Kritik machen.
Ich glaube, dass sie achtsam führt, also dass sie jetzt nicht einfach nur ihren Willen durchsetzt, weil das gefällt dem Führenden, sondern dass sie halt immer achtet, ja, wie geht's jetzt derjenigen auch und kann ich noch einen Schritt weiter oder lieber einen Schritt zurück, muss ich vielleicht auch mal Nähe geben oder so, also einfach so ein bisschen Verantwortungsgefühl.
Das erzählt uns Tara. Und welche Erwartungen hat sie im Bereich des BDSM oder als Sexarbeitende an die Person, die geführt wird?
Ich glaube, die hat es ein bisschen einfacher. Also die einzige Erwartung, die ich da hätte, ist, dass sie auf sich selber achtet und weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist und was die Zeichen des eigenen Körpers vielleicht auch sind, wann es zu viel ist. Also das man einfach auch so ein bisschen trotzdem ein bisschen da bleibt und reflektiert, ja, es ist noch cool, es ist gerade nicht so cool, wann muss ich Bescheid sagen und so weiter.
Kann es sein, dass sich die Erwartungen der Generation Y an Führung und Folgen gar nicht so unterscheiden? Egal in welchem Bereich ein Mensch arbeitet, lebt, führt und folgt, Empathie, Achtsamkeit, Miteinander, Verantwortung für die Person, die folgt, kommen in den Gesprächen immer wieder auf. Wie wollen wir in unserer Welt führen und folgen? Und was sagt die Generation Y dazu? Das Zukunftsinstitut hat dazu sogar eine Studie rausgebracht. Diese nennt sich Das Selbstverständnis der Manager von morgen und wurde 2013 erstellt, um die sogenannte Generation Y besser fassen zu können. Sie besagt, wo straffe Führung früher die Norm war, wird in fast allen Teilen der Erde Erklärung, Mitgestaltung und Transparenz verlangt. Linda als Wissenschaftlerin und Luis als Juniorberater erzählen über ihre Gedanken und Erfahrungen als geführte oder folgende Seite.
Auf Arbeit hat man, denke ich, zwei verschiedene Situationen. Zum einen ein eine stark hierarchische Situation, in der geführt werden kann, indem man eine Art Vorgesetzten hat oder Projektleiter, also der auch sozusagen von der Hierarchie her vorgegeben hat, dass er jetzt das Sagen hat, wo es lang geht und wie etwas gemacht wird. Und zum anderen hat man das, wo es jetzt nicht wieder diesen Zwang gibt zu folgen, wo man, sagen wir mal, wo vielleicht jemand auf Grundlage seiner Expertise einfach, ich sag mal, den besten Weg kennt und das ihn dazu qualifiziert, dass er dir eine Hilfestellung gibt oder dir sozusagen mit seiner Expertise eine Anleitung gibt, wie du besser vorankommst in deinem Projekt. Also dieses sozusagen, okay, da gibt es jetzt kein von irgendeiner Hierarchie, von irgendeinem gesellschaftlichen Konstrukt vorgegebenes, du musst dem jetzt führen, sondern der hilft dir ja eigentlich. Das ist wieder eine Hilfestellung.
Da habe ich schon sehr viele verschiedene Stile einfach kennengelernt. Und gleichzeitig hatte ich aber immer das Gefühl, dass ich relativ Glück hatte, auch mit meinen Führungspersonen. Weil ich kenne auch sehr viele Geschichten von Leuten, wo man sich fragt, okay, wie sind die überhaupt dazu gekommen, eine Führungsperson zu werden? So. Weil da die Kompetenzen dafür einfach überhaupt nicht da sind.
Also ich habe in dem Moment selbst habe ich gemerkt, mir geht irgendwas gegen den Strich gerade. Ich halte das nicht für sinnvoll. Und ich bin dann tatsächlich auch jemand, der das anspricht und dann versucht zu argumentieren, dass ich ein anderes Vorgehen für sinnvoller halte. Wenn dann aber natürlich wiederkommt, nee, wir machen das jetzt aber so, dann gebe ich meistens an der Stelle klein bei und mache das dann halt. Ja. Ist ja mein Job in dem Moment, wo ein Vorgesetzter mir das sagt. Es sei denn, es geht gegen meine moralischen Vorstellungen. Da würde ich nochmal was, wahrscheinlich, da würde ich nicht so schnell klein beigeben. Oder hoffentlich nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, in der Situation war ich noch nicht.
Ja, danke.
Und ob das jetzt gutes oder schlechtes Führen ist, ich glaube, mal kommt das immer mal wieder vor. Das kann auch auf Meinungsverschiedenheiten führen, aber wenn du jemanden hast, dem das immer so vorkommt, dann würde ich es irgendwann anzweifeln, dass derjenige weiß, was jetzt das Beste für das Team oder das Projekt ist.
In meiner jetzigen Firma sind wir zu zweit in meiner Abteilung. Und meine Kollegin, die ist ein bisschen älter als ich, aber nicht viel. Und die ist aber schon ziemlich lange in dem Unternehmen. Und in einer gewissen Art und Weise, weil wir eigentlich keine richtige fachliche Führung haben, weil die Kompetenzen das in dem Unternehmen noch gar nicht so gibt. Also ich bin als Juniorberater sozusagen, habe ich eigentlich die Ausbildung für die Position, die sonst kein anderer hat gerade. Aber sie ist eben lange im Unternehmen und hat sich in das Thema auch ziemlich eingearbeitet. Und sie führt mich auch so ein bisschen, könnte man sagen. Aber es ist ein bisschen komisch, also weil wir sind quasi auf Augenhöhe. Sie ist mir auch nicht vorgesetzt oder so. Aber gleichzeitig kennt sie sich halt aus mit dem Unternehmen. Ne? Sie weiß, wen man wie anfassen muss und weiß, welche Strategie gut ist, um irgendwelche Themen durchzukriegen. Und dadurch fühlt sie halt auch, das ist das, was ich vorhin meinte, wie beim Militär, wenn dann jemand, der eigentlich nicht ranghöher ist, aber trotzdem Führung übernimmt, weil man halt das Wissen hat und die Kompetenz und so weiter und so fort.
Vier Perspektiven aus der Generation Y kommen zusammen. Wie wollen wir führen und folgen, frage ich. Wie wollen wir Macht nutzen? Wollen wir Verantwortung übernehmen und geben? Und wo begegnen wir noch dem Führen und Folgen fern von der Arbeitswelt? Denn finden wir es nicht überall, zum Beispiel auch in romantischen Beziehungen, frage ich Luis.
Es wäre mir gar nicht so aufgefallen, dass es irgendwie eine Führungsrolle dann gibt oder so. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass es permanent quasi sich hin und her schießt, so, ne? Mal ich, mal du. Und dann auch ganz in kurzen Kontexten, weil sie jetzt nicht die ganze Zeit, dass irgendjemand die ganze Zeit Ansagen macht, sondern halt in bestimmten kleinen Augenblicken so. Dass man dann ganz kurz eine Führungsperson ist und dann aber auch gleich wieder untergebene Person oder so.
ich merke in manchen Situationen, wenn ich so mit Freunden zusammen bin oder so, aber auch ziemlich oft, dass ich jemand bin, der, zumindest wenn man gemeinsam ein Ziel erreichen möchte, der sehr schnell an dem Punkt ist, dass mich das nervt, wenn das nicht vorwärts geht. Und dann in solchen Situationen bin ich auch gerne mal jemand, der dann das Wort ergreift und sagt, naja, wollen wir es nicht so oder so machen? Und in dem Moment rutsche ich ja auch schon einen Schritt in so eine führende Richtung rein. Und wenn ich es zum Beispiel aufs Tanzen beziehe, dann habe ich tatsächlich wirklich beides gerne, weil das zwei ganz unterschiedliche Qualitäten vom Tanzen auch sind. Beim Tanzen bin ich ja eingestiegen mit klassisch Standard-Latein-Tanzen, wo man sehr stark vorgegebene Rollen hat. Und zwar im Normalfall, der Herr führt, die Dame folgt. Mhm. Ich weiß, dass ich da am Anfang sehr Schwierigkeiten hatte mit. Also das war so für mich am Anfang war das ganz, ganz schwierig, diesen Vorgaben gewissermaßen zu folgen und die auch zu verstehen. Und das wurde mit der Zeit besser, aber so richtig interessant wurde es erst für mich, als ich auch selbst angefangen habe, in anderen Tänzen die führende Rolle zu übernehmen, weil ich das Ganze dann immer mehr mit der Zeit als Kommunikation wirklich verstanden habe und die Schönheit daran auch erkannt habe, wie das ist, wenn man manchmal einfach nur guckt, dass man möglichst gut versteht, was der andere meint und das versucht umzusetzen. Man kann immer noch Nein sagen, wenn man das absolut nicht möchte. Mhm. Und ich finde immer, wenn man beide Seiten betrachtet, gerade beim Tanzen, wenn man beide Seiten betrachtet, kann man halt besonders viel dabei lernen.
Ich führe als Chefin, ich führe als Tanzpartner, ich führe ein Unternehmen. Ich führe dich an der Nase entlang. Ich führe mich selbst an der Nase entlang. Ich führe, damit ich Macht ausüben kann. Ich führe, weil ich es kann. Ich führe um des Führens wegen. Ich führe, weil es mich attraktiv macht. Ich führe als Statussymbol. Ich führe die Menschen unter mir. Ich führe, damit niemand anderes führt. Ich führe oder leite oder lenke oder stütze hin zu meiner Vision. Ich führe gemeinsam. Ich führe zu zweit. Ich führe, weil davor mein Vater geführt hat. Ich führe, weil es ansonsten keiner macht. Ich führe, weil es mich stärker macht. Ich führe auf Augenhöhe. Ich führe hierarchisch. Ich führe mit Anzug. Ich führe mit Empathie. Ich führe FreundInnen. Ich führe, 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 führe. Wohin? Wir beleuchten die Generation Y und ihre Verbindung zum Führen und Folgen. Wie hat sie sich denn nun bis heute verändert? Es sprechen Tara, Sexarbeiterin und Augenoptikerin, und Lena Senyegüngür. Sie ist Politikerin der Linksfraktion und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Führungsethik in Jena.
Ich glaube schon, dass generativ auch mit den strukturellen Punkten, die ich genannt habe, mit einer anderen Form von Arbeitsplatzsicherheit bzw. Unsicherheit, dass häufig ein größeres Hinterfragen von Führung oder auch allgemein von, ich nenne es mal Unternehmenskultur, Tradition gezeigt wird, dass man das Thema vielleicht nochmal aktiver reflektiert. Und ich glaube aber auch, je nachdem, wie Generationen so in Wechselwirkung miteinander sind, man tauscht sich ja darüber aus, auch im Freundes- oder Familienkreis, dass da sicherlich auch für die Elterngeneration immer mal wieder was angestoßen wird, weil ja auch die den Vergleich und die Unterschiede im positiven wie im negativen Sinne vielleicht zur Kindergeneration wahrnehmen.
Ich beschäftige mich gerade sowieso mit Generation, deswegen finde ich das gerade auch so, dass du gerade jetzt auf mich zukommst, weil ich in der BDSM-Szene in Berlin beobachtet habe, dass ältere und jüngere Menschen irgendwie gar nicht mehr zusammenkommen. Also früher war es so gab es einen großen Stammtisch und da war jeder willkommen, der da war und man konnte sich unterhalten, man wurde gut integriert auch. Und die älteren und jüngeren Menschen, die haben auch zusammen sich unterhalten und Witze gemacht und weiß ich nicht. Mhm. Und mir scheint es so, dass es gar nicht mehr so möglich ist, weil es einmal die ältere Generation gibt, die eher so klassisch unterwegs sind, sage ich mal, so wurde, wo eher die Herren in Anzügen sehr dominant auftreten und ja, sehr führen wollen und so alles ganz streng nach Plan machen. Und andererseits gibt es die jüngeren Leute, also vielleicht so, ja, unter 35, unter 30 so, die halt eher offener sind und sehr auf politische Korrektheit achten und irgendwie, ja, so alles ist möglich sind und das harmoniert nicht gut zusammen. Also die jüngeren Leute sagen, ja, das sind doch hier die alten, weißen, privilegierten Männer und die wollen alles bestimmen und irgendwie, ja, dieses sehr konservative und auch sexistische Witze machen können und halt einfach unangenehm sein.
Mhm.
Und die Älteren sagen über die Jüngeren, ja, wenn ich da hinkomme, da kann ich ja überhaupt nichts mehr sagen, das muss ja alles politisch korrekt sein. Wenn ich nicht polyamor bin und wenn ich nicht schwul bin und weiß ich nicht, dann kann ich ja da gar nicht hingehen und einen Anzug darf ich da auch nicht tragen.
Nun wird ja viel geforscht. Es gibt sogar ein Projekt, das nennt sich Führungsethik, wo Lena Sanyagünger ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin war. Aber wie sieht es denn in der Praxis im Kontext Arbeit aus?
Wenn wir uns angucken, dass wir vielleicht sagen, wenn wir jetzt nur den Aspekt des Führen und Geführtwerdens in den Fokus nehmen, dann gibt es sicherlich eine Veränderung insofern, dass diese klassische männliche Führungsfigur, die über allem steht und ganz hierarchisch agiert, dass das in immer weniger beruflichen Kontexten so zu finden ist. Ich glaube schon, dass es da auch in der Praxis durchaus einen Shift gibt bei der Frage, wie sind Teams strukturiert, wie sind Führungsaufgaben strukturiert. Wir sehen aber ja auch, wenn wir uns das statistisch anschauen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel für geteilte Führung, also dass man Führungsverantwortung bewusst teilt und aufsplittet und das nicht die eine 150%-Stelle in Anführungszeichen ist, dass das noch relativ wenig umgesetzt wird. Also ich glaube, dass die Umsetzung in vielen Bereichen noch nicht so modern ist, wie vielleicht die theoretische Debatte manchmal den Anschein gibt.
Und was meint der Juniorberater Luis, wenn er zurückblickt auf Praktika im Europäischen Parlament oder in größeren Unternehmen oder seine Zeit beim Bund? Hat sich die neue Generation in Bezug auf Führen und Führung verändert, vielleicht auch in ihren Erwartungen?
Aus meiner Wahrnehmung war es schon eher so, dass die Jüngeren versuchen, eine Beziehung aufzubauen und darüber dann auch diese fachlichen Sachen irgendwie abbilden. Aber dadurch, dass sie also so auch oft selber noch nicht so ganz selbstbewusst sind vielleicht, das dann eben nicht nur über Fachsachen machen, sondern eben auch ja, über diese Beziehungen aufbauen, so, solche Dinge. Und bei den Älteren ist halt so, die sind dann wahrscheinlich immer, oder sie sind oft dann ewig lang in den Unternehmen drin und kennen sich halt super gut aus und sind aber dann so zwischenmenschlich eher schon ein bisschen, ja, also sie müssen sich nicht mehr beweisen so, das merkt man dann halt auch, ne, und im Zweifel nervst du die eher, als dass du denen noch irgendwas bringst.
Ich glaube, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich so gerne was sagen lässt. Das ist schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass sich in unserer Generation das auch gerade so ein bisschen ändert, dass Arbeit gar nicht mehr so ist, dass es den einen Chef gibt, der dann hier sagt, wie es ist und wo es lang geht, sondern dass es immer flachere Hierarchien gibt. Und genau. Ich glaube, das wird immer besser. Also ich merke auch, dass ich mich mit der Zeit immer mehr getraut habe, auch meinem Chef private Sachen zu sagen, also die auch Auswirkungen auf die Arbeit haben, zum Beispiel mit psychischen Erkrankungen oder so.
Mhm.
Und dass es da auch einfach mehr Verständnis für gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch immer mehr so mehr darauf geachtet wird, dass man auch mal was zusammen macht und halt irgendwie mal so teambildende Maßnahmen. Und in einigen Firmen, da ist es ja auch irgendwie ganz normal, dass man auch zusammen feiern geht oder so, was jetzt nicht unbedingt meins ist. Also ich trenne da schon sehr so Arbeit und Privates.
Hm.
Genau, aber ich finde schon ganz gut, dass es jetzt nicht mehr den autoritären Chef gibt und man auch mal sagen kann, naja, sicher oder so. Oder genau, also das war nicht so, dass es nicht so ganz streng ist. Man ist dadurch auch ein bisschen lockerer bei der Arbeit und hat vielleicht auch nicht so einen Schiss, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, zum Chef zu gehen und zu sagen, ach Mensch, blöd, Brille kaputt.
Die Generation Y, wie sie leibt, lebt, folgt und führt, in vier Geschichten verpackt. Doch es gibt einen Aspekt, den ich fast vergessen hätte.
Gleichzeitig ist es ja auch eine Veränderung, vielleicht also in meiner Familie jetzt nicht so, aber in anderen, dass ja auch Religion auch immer mehr wegfällt, was ja für einige Leute auch eine Führung ist. Ne? Du hast ja dann deine Kirche und deine Bibel und richtest dich danach. Und das ist irgendwie immer was, wonach du dich ausrichten kannst und dich führen lassen kannst. Und das ist ja auch weggefallen. Also ich wurde atheistisch aufgezogen und so. Und dann ist man halt für sich selber verantwortlich und muss halt zusehen.
In der bereits genannten Studie des Zukunftsinstituts wurde das auch nochmal hervorgehoben. Denn sie verweisen darauf, dass praktisch alle sozialwissenschaftlichen Untersuchungen einen rückläufigen Trend belegen. Dabei geht es um die Zugehörigkeit von Religionsgemeinschaften, Parteien und ideologischen Lagern. Und das betrifft eben auch die Einstellung gegenüber der Arbeits- und Berufswelt sowie ihren Regeln. In der Studie des Zukunftsinstituts steht: Blinden Gehorsam darf man von Vertretern dieser Generation daher kaum erwarten. Hohes Anspruchsdenken jedoch durchaus.